herzlich willkommen hier bei der Plattform und unser heutiges Thema wird sein die Imkerei und die Biene. Die Biene ist ja ein Tier, das sich gerade in letzter Zeit wieder größere Aufmerksamkeit erfreut, weil sie doch sehr wichtig für unser Ökosystem ist. Und ich habe eingeladen den Herrn Martin Denoir, das ist nämlich der Vorsitzende des Imkervereins Ulm. Hallo Herr Denoir.
Hallo.
Fangen wir gleich an. Sie sind selber Imker, nehme ich an.
Ja, ich bin selber Imker. Als Hobby habe ich das.
Und das seit 25 Jahren?
Ja, ich habe während dem Studium damit angefangen.
Aha. Was bringt jemand zur Imkerei?
Ja, entweder es liegt in der Familie, man übernimmt Bienen von jemand, man kriegt irgendwo mit, dass jemand Bienen hat, es fliegt mal ein Schwarm vorbei und man fragt sich, was war das eigentlich? Oder man hat einen Nachbar, der Bienen hat und der einem zeigt, wie faszinierend das sein kann.
Und was genau ist so faszinierend an Bienen?
Es sind halt Tiere, die ganz anders sind. Und es sind Tiere, die überall hinfliegen und von überall her was zurückbringen. Und das ist doch was anderes, wie wenn ich ein Haustier habe, das ich jeden Tag füttern muss, wo ich einkaufen gehen muss und das völlig von mir abhängig ist. Bienen sind eigentlich wilde Tiere, die einfach nur vom Menschen ihre Wohnung kriegen und Miete zahlen.
Und Miete zahlen in Form von Honig und anderen
zum Produkten. Beispiel, ja.
Da gehen wir nachher drauf ein. Sie haben hier in Ulm einen Lehrbienenstand. Der Lehrbienenstand soll dazu dienen, Leute, die Interesse haben an der Imkerei, eben ja den Nachbarn zu spielen, der die Bienen hat, und denen ein bisschen beizubringen, wie das Ganze funktioniert. Es ist nicht einfach, Bienen zu halten.
Gut, man wird sich irgendwo informieren, wie es geht. Entweder bei einem anderen Imker, der schon Bienen hat. Man kann Bücher lesen, die gibt es wie Sand am Meer. Oder man schaut halt mal zum Beispiel an einem Lehrbienenstand vorbei, wo es auch Kurse für Anfänger gibt. Wir haben auch viele Schulklassen, die uns besuchen kommen, wo schon Kindergartenkinder mal Kontakt zur Biene haben. Viele haben halt keinen Imker in der Nachbarschaft. Dann kommen sie zu uns.
Aber es ist jetzt nicht so, dass das die Imkerei etwas ist, das man im Crashkurs lernt oder durch Internetrecherche sich aneignen kann, sondern da gehört doch wahnsinnig viel Erfahrung dazu.
Also es gibt natürlich im Internet auch Seiten, es gibt Foren über Imker, es gibt dann App für ein iPod, es gibt alles Mögliche für Imker. Aber wir sagen, das Allerkürzeste wäre ein Kompaktkurs am Wochenende zum Beispiel, verbunden mit einem Buch oder mal die Bienen ein Jahr lang beobachten. Und das ist das, was wir vor allem anbieten, ein Kurs, der ein Jahr lang geht, wo man alle 4 bis 6 Wochen mal vorbeischaut und dann mal Samstagvormittag mal guckt, was wäre in der Jahreszeit gerade zu tun und was machen jetzt die Bienen.
Und wie kommt man dann zu einem Bienenvolk?
Ja, entweder, wenn man so einen Kurs macht, dann hat der Verein von seinen eigenen Völkern jedes Jahr auch sogenannte Ableger, jedes Volk. In der Natur vermehrt sich alles, wenn es der Natur gut geht, und zwar auch die Bienen. Und ein Imker, der gesunde Bienenvölker hat, kann aus jedem Volk jährlich 2 bis 3 Jungvölker machen und die stehen dann für Anfänger zur Verfügung. Und wenn jemand bei uns einen Kurs macht, ist das Angebot auch des Vereins, eventuell Völker von uns zu bekommen, oder wir vermitteln das.
Herr Martin Denoir ist der Vorsitzende des Imkervereins in Ulm, ist unser heutiger Gast, und der hat mir gerade erzählt, dass man vom Imkerverein in Ulm einen Ableger bekommen kann. Ableger kenne ich eher aus der Botanik. Wie funktioniert das bei Bienen?
Naja, eigentlich ist es das Gleiche wie in der Botanik. Irgendwas vermehrt sich. Und wenn man beim Raweide einen Zweig abschneidet, in die Erde tut, gibt es eine neue Weide. Und bei den Bienen, wenn man einen Teil vom Volk wegnimmt, dann gibt es, wenn man Glück hat, ein neues Bienenvolk. Es muss halt eine Königin entweder schon drin sein, oder die Bienen müssen sich eine neue Königin machen, was unter bestimmten Umständen geht.
Eine Königin machen. Soweit ich weiß, funktioniert das über die Ernährung von den Bienen. Also die Bienen sind im Prinzip alle gleich genetisch. Und ob das jetzt eine Drohne wird, eine Arbeiterbiene, eine Stockbiene ist, glaube ich, am Anfang eine Arbeiterbiene, soweit ich mich erinnern kann, oder eine Königin, hängt einzig und allein von der Ernährung ab.
Ja, also bei der Königin stimmt es. Beim Drohnen, beim Männchen stimmt es nicht ganz, aber bleiben wir mal bei der Königin. Da ist es die Ernährung, das ist das, was man als Gelée Royale kennt. Natürlich braucht so ein Ableger mindestens ein Ei, das bei ihm dabei ist. Das heißt, der Imker muss noch Waben dazu tun, wo auch Eier drin sind. Und dann merken die, es ist keine Königin dabei, stellen das Futter für dieses Ei um. Und wenn alles klappt, nämlich die Larve schlüpft, die Königin, die Junge auf Hochzeitsflug geht, von keinem Vogel gefressen wird, auch wieder zurückkommt, dann haben die eine funktionierende Königin. Das heißt, zur Sicherheit machen die meistens 2, 3 junge Königinnen Larven, aber normalerweise sollte dann eine übrig bleiben, denn die Natur will ja auch überleben. Und so hat dieser Ableger dann eine vollwertige, begattete Königin.
Es sollte eine übrig bleiben. Darf denn mehr als eine übrig bleiben in dem Volk?
Kommt in der Natur normalerweise nicht vor. Da gibt es viele Geschichten, die würden sich da umbringen gegenseitig und so. Das hat der Mensch zum Teil erfunden, weil er das aus seiner eigenen Geschichte so kennt, dass man dann Krieg führt. So schlimm ist es normalerweise nicht. Es kann sein, dass wenn jetzt 3 schlüpfen wollen, die erste, die schlüpft, die anderen, noch bevor sie schlüpft, absticht. Wenn der Imker das richtig macht und wir greifen da natürlich ein bisschen ein, dann retten wir in Anführungszeichen alle 3 und nehmen die 2 anderen zur Seite und machen da gleich nochmal 2 Ableger damit. Mhm. Also wir haben überhaupt nichts davon, wenn die sich gegenseitig jetzt umbringen würden.
Mhm. Jetzt Imker als der Imker, das für die meisten Menschen der den Honig aus dem Bienenstock holt. Aber da gehört ja auch noch sehr viel Vorarbeit dazu. Also gerade haben wir gehört, einen Ableger zu machen von einem Bienenvolk, um ein neues Volk zu generieren, also quasi eine neue Produktionsstätte für Honig. Da gehört ja auch mehr dazu. Man muss das Haus bauen, man muss den Bienenstock bauen. Geben Sie da auch Anleitung im Imkerverein oder muss man sich das bei eBay bestellen?
Ja, also bauen selber tun wir in der Anfängerkurse nichts, aber wir geben Tipps, wie man es am besten macht. Man kann natürlich auch alles kaufen. Da gibt es Kataloge, gibt es auch das Internet dazu, auch bei eBay gibt es so Sachen. Was man heutzutage eigentlich nicht mehr macht, ist, dass man ganze Bienenhäuser baut, weil man die Kästen heute auch frei aufstellen kann oder nur einen kleinen Schutz drumherum macht, damit sie vor Witterung ein bisschen geschützt sind. Insgesamt haben wir sehr stark abgespeckt, alle Sachen, die man so braucht. Und nicht umsonst ist eines der beliebtesten Anfängerbücher ein Buch, das den Titel hat Einfach Imkern.
Einfach Imkern, mhm. Muss ich gleich aufschreiben, weil mich interessiert die Imkerei ja schon seit langer Zeit. Ich habe es noch nicht geschafft, mal einen Kurs zu machen, aber ich werde vielleicht einen belegen beim Imkerverein. Die sind ziemlich überlaufen zurzeit und zwar ist da ein Trend feststellbar.
Ja, der Trend geht dahin, dass heute die Imkerei weniger gemacht wird, um einen Honig zu haben, weil man den auch überall kaufen kann, natürlich weiß jeder Imker, dass sein eigener Honig vielleicht etwas hochwertiger ist, weil er nicht durch irgendwelche Maschinen gewandert ist. Aber es ist heute gleichzeitig auch ein Hobby für Leute, die den ganzen Tag im Büro verbringen, die ein bisschen auch raus wollen, die einen Kontakt zur Natur haben wollen. Und unsere Anfängerkurse sind sehr stark belegt von Leuten, die zum Beispiel den ganzen Tag am Computer sitzen.
Bienen und Imkerei, unser heutiges Thema. Wie zeitintensiv ist denn die Imkerei? Also muss ich da jetzt jeden Tag, jeden Morgen erstmal die Bienen wecken und den Kaffee ins Bett bringen? Oder ist es eher ein Hobby, das man auch so als normaler Berufstätiger nebenher machen kann?
Also wer mit seinen Bienen jeden Tag spazieren gehen will und sie füttern will, der ist sicher besser beraten, wenn er sich einen Hund kauft. Wenn ich Bienen habe, dann weiß ich ja gar nicht, wo die hinfliegen. Die haben auch keinen Zaun. Ich stelle ihnen ja nur die Wohnung zur Verfügung. Alles andere machen sie selber. Und daraus sieht man auch schon, man kann Bienen auch über längere Zeit allein lassen. Im Winter sieht man seine Bienen gar nicht. Da bleiben die ja alle in ihrem Stock. Im Frühjahr muss man sich vielleicht am Anfang alle 3 Wochen mal drum kümmern. Etwas mehr hat man zu tun in der Zeit, wo der Honig zu ernten ist, also in den Monaten Mai, Juni und Juli. Und dann wird es schon wieder weniger, aber man kann auch in Urlaub fahren und da muss niemand anders auf die Bienen aufpassen.
Also es ist ein Hobby, das nicht so zeitintensiv ist, wie es erstmal erscheint.
Also die Bienen brauchen uns nicht. Wenn wir zu den Bienen gehen, dann bestimmen wir eigentlich selber, wie viel Zeit wir dafür wie viel Zeit wir denen zur Verfügung stellen. Der Imker muss natürlich schon schauen, dass alles in Ordnung ist. Wir renovieren manchmal auch die Wohnung, wir tun ein paar Waben raus, tun wieder frische Rähmchen, sagen wir da dazu rein, dass sie wieder frisch mit Wachs ihre Waben bauen können. Das ist wie wenn man eine Wohnung hat und Kinder und dann muss halt das Kinderzimmer mal renoviert werden, dann räumt man vielleicht ein bisschen auf. Aber ansonsten machen die Bienen alles selber.
Sie haben gerade erzählt, es gibt da Imker, die durchaus gar keinen Honig ernten, die Bienen nur haben, um sie zu beobachten.
Ja, das ist ganz sicher auch eine ganz spannende Geschichte. Allein schon vor dem Flugloch zu sitzen und zuzuschauen, wie die rausgehen, reingehen, einige bewachen das Flugloch. Man sieht, dass Blütenstaub mitbringen, der kann verschiedene Farben haben. Im Juni kann sein, eine junge Königin fliegt mal auf Hochzeitsflug, da fliegt das halbe Volk raus, um ihr zu zeigen, wo es wieder reingeht, wenn es wieder zurückkommt. Oder, was in einer modernen Imkerei sehr selten ist, geht mal ein Schwarm weg. Schwarm ist dann praktisch ein Volk, das als halbes Volk auszieht, meistens mit der alten Königin. Wenn ein Imker seine Bienen, sagen wir mal, im Griff hat, dann teilt er seine Völker lieber. Vorhin haben wir von der Ableger gesprochen. Schwärme sieht man deswegen heute etwas seltener, weil wir da gleich junge Völker machen.
Also so ein Schwarm wäre quasi dann ein wildes Bienenvolk, das sich ein neues Haus suchen muss und es sucht sich dann halt irgendein Haus. Es geht dann nicht zu einem Imker und klingelt und sagt, können Sie mir da mal einen Stock hinstellen, sondern die bevölkern dann halt irgendwelche Baumstämme oder...
Ja, leider ist es so, dass es halt immer weniger Höhlen gibt, weil man alte Bäume gleich fällt und auch die Häuser heute so verputzt und isoliert sind, dass man keine Löcher mehr findet. Es kann durchaus sein, dass so ein Bienenschwarm dann in einen größeren Vogelnistkasten einzieht, sind aber meistens zu klein. Wir haben auch bei Stürme, zum Beispiel in Neuulm im Glacis, schon mal in einem großen Baum Völker gefunden, die da drin sicher mehrere Jahre überlebt haben. Aber normalerweise holt ein Imker sich diesen Schwarm, wenn der dann irgendwo sitzt. Es gab auch schon Schwärme, die in leere Bienenkästen eingezogen sind. Aber das ist nicht das Ziel. Wir stellen keine leeren Kästen auf, damit ein Schwarm einzieht.
Okay, also man steuert es ein bisschen, ja. Zumindest. Also wir haben gerade gehört, das ist kein wahnsinnig zeitintensives Hobby, aber es gibt einem doch relativ viel. Sie haben gerade erzählt, auch allein das Beobachten von den Bienen ist sehr interessant. Da gibt es ja diesen Bienentanz, der noch nicht so ganz dekodiert ist, aber man geht davon aus, dass die Bienen sich gegenseitig mitteilen, wo denn die ertragreichen Jagdgründe sind quasi.
Ja, also sehen tut es der Imker eigentlich nie, außer hat einen Kasten, der eine Glasscheibe hat. Dann kann man auf der Wabe sehen, wie die Bienen miteinander reden. Und das machen sie tatsächlich einmal über einen Tanz. Dann füttern sie sich auch gegenseitig mit dem, was sie mitgebracht haben. Dann riecht die andere Biene schon, merkt vielleicht, was das für eine Pflanze war. Man weiß ganz neu auch, dass die da dabei auch mit den Füßen ein bisschen zittern, dass es vibriert auf der ganzen Wabe. Dann kriegen die von weiter weg, weil es ist ja dunkel im Bienenstock. Man sagt, das ist stockfinster, das kommt vom Bienenstock her, das Wort. Und dann merken die, ja, da tanzt jemand und gehen da näher hin. Und dann riechen sie das und dann tanzen sie danach. Das funktioniert auch im Dunkeln. Und so melden die sich. Das heißt, Bienen haben eine Sprache entwickelt, was für so kleine Tiere, die nicht einmal Wirbeltiere sind, eigentlich was ganz Außergewöhnliches ist. Man sagt, die Bienensprache hat mehr als bloß ein paar Wörter.
Die Institution, die Sie am meisten zurzeit hier in Süddeutschland zumindest mit Bienenforschung befasst, ist das Biozentrum der Uni Würzburg und die haben eine eigene Seite, die heißt Hobus. Einfach mal googeln. Da ist zwar zurzeit eine Baustelle, leider, aber anscheinend gibt es da einen Bienenstock, der Kamera überwacht, permanent ins Internet gestreamt wird und man kann dann quasi per Webcam Bienen beobachten, was natürlich nicht dazu führen soll, dass man selber nicht das Imkern anfängt. Aber man kann ja mal reinschauen, um ein bisschen Blut zu lecken, sage ich jetzt. Wir haben gerade gehört, die Technologie hält auch Einzug in die Imkerei. Also es gibt alle möglichen Anwendungen, haben Sie gerade erzählt, für iPhones und Handhelds, um effizienter zu imkern. Dann hat die Imkerei sich sehr reduziert auf das Wesentliche. Also man macht viele Dinge, die man früher gemacht hat, nicht mehr oder macht sie heutzutage anders. Zum Beispiel Bienenhäuser baut man nicht mehr, weil...
Ja, weil man heute weiß, dass die Bienen eigentlich kein großes Haus brauchen, sondern vor allem das kleine Haus, das der Imker ihnen als Kasten zur Verfügung stellt. Früher dachte man, die Biene braucht es im Winter schön warm. Heute weiß man, die Biene braucht es eher kalt. Es war eigentlich das Bienenhaus mehr das zweite Zuhause für den Imker. Und die Bienen hat er halt dann direkt im Haus gehabt und konnte auch bei Regen im Trockenen hinten seinen Kasten aufmachen und nach seinen Bienen schauen. Solche Imker haben manchmal ganze Abende in ihrem Bienenhaus verbracht. Wenn wir heute die Bienen mehr auf dem Grundstück stehen haben, dann lassen wir sie etwas eher in Frieden und wir glauben sogar, dass es unsere Bienen gut tut, wenn wir nicht zu viel dran rumwerkeln.
Gehen wir doch mal auf die Produkte ein, die uns die Bienen liefern. Mhm. Das bekannteste und beliebteste, ich esse jeden Morgen ein Honigbrot, und zwar mit Pollen drauf, wäre der Honig. Aber es gibt ja auch noch andere Dinge, die uns die Bienen zur Verfügung stellen und die teilweise sehr einzigartig sind in der Natur als Naturprodukte.
Mhm. Ja, da gibt's noch andere Dinge, die die Bienen sammeln. Da ist einmal zum Beispiel das Kittharz. Manche wundern sich, warum es im Bienenvolk nie schimmelt, obwohl es da warm ist und feucht und Zucker rumliegt. Zum einen machen die Bienen natürlich deswegen schimmelfrei, weil sie das Wasser rausfächeln und der Honig so wenig Wasser hat, dass er wie Marmelade praktisch ewig haltbar ist. Aber irgendwann ist auch der frische Nektar da und dann muss die Biene ihr Inneres praktisch, also das Innere von ihrem Stock desinfizieren, und das macht sie, indem sie Harze aus der Natur sammelt, von Bäumen, von Knospen zum Beispiel. Und diese Kittharze, die man auch Propolis nennt, die sind auch von Menschen entdeckt worden als sehr wertvolle Stoffe, die auch in der Naturheilkunde verwendet werden, um gegen bakterielle Entzündungen und andere Dinge auf der Haut des Menschen zum Beispiel hilfreich eingesetzt zu werden.
Also Honig, Propolis, dann gibt es ja noch dieses Gelée Royale, dem viele Menschen ja wahrlich Wunderkräfte zugestehen. Und zum Schluss haben wir noch den Pollen.
Ja.
Bei den Pollen handelt es sich ja um das, was die Bienen sammeln, und das wird ihnen gleich wieder weggenommen.
Ja, also die Bienen brauchen den Pollen als Eiweißquelle für ihre Larven. Das ist aber Blütenstaub, und der wird ja am Hinterbein wird der gesammelt als kleines Bällchen, und mit einem kleinen Trick kann der Imker dafür sorgen, dass das Bällchen runterfällt, wenn die Biene heimgeht. Der Imker darf natürlich nicht alles wegsammeln, sonst gibt es eine Mangelernährung bei den Larven. Aber es ist eine Nahrungsergänzung, die sehr eiweißreich ist, die auch ein bisschen Fett enthält, und viele Leute, die nach Operationen oder wenn sie geschwächt sind, statt irgendwelche synthetische Produkte lieber auf was Natürliches zurückgreifen, die nehmen den Pollen als Zusatznahrung in Joghurt oder aufs Honigbrot. Es gibt auch Leute, die allergisch sind gegen Pollen. Das sind die Heuschnupfenleute. Und da weiß man heutzutage, wenn man Pollen aus der eigenen Umgebung isst im Winter in regelmäßigen Mengen, dass dann der Heuschnupfen etwas weniger wird, weil der Körper sich an den Pollen schon gewöhnt, bevor er über die Nase dann an die Schleimhäute kommt.
Also wenn ich es gerade richtig verstanden habe, mit dem Pollen ernähren die Bienen ihre Larven. Und der Honig ist im Prinzip nur für die Winterzeit gedacht.
Also jeder Organismus, auch die Biene, braucht Zucker, Kohlenhydrate und Eiweiße. Würden die Bienen ihre Larven nur mit Zucker ernähren, dann wären das mangelernährte Bienen, die wahrscheinlich nicht mal schlüpfen würden. Die Biene, wenn sie mal erwachsen ist, die braucht kein Eiweiß mehr, weil Insekten wachsen ja nicht mehr. Nach der letzten Häutung sind die fertig. Und auch im Winter brauchen die kein Eiweiß, weil ja da keine Jungen schlüpfen. Da sind nur die alten Bienen da. Das heißt, der Honig, den die Biene einlagert, ist vor allem für die Winterversorgung da. Natürlich brauchen die Larven auch ein bisschen Honig, aber die Biene vermischt den Pollen mit Honig, frisst das alles und hat dann eine Drüse im Kopf und da kommt das Ganze als Futtersaft wieder raus und ist dann eine Mischung aus Kohlenhydrate, aus Pollen, ein paar Enzyme drin, das, was halt die Jungen brauchen.
Und deshalb ist durchaus legal, die Völker im Winter mit Honig zu ernähren.
Natürlich. Man weiß zwar heute, ein bisschen Zucker sollte dabei sein, Zuckerwasser, weil der Honig sehr viel Ballaststoffe hat. Und wenn die Bienen im Winter mal aufs Klo müssen, ja, und können nicht, weil es kalt ist, sind sie froh, sie haben ein bisschen Zuckerwasser auch noch gekriegt, dann ist ihre Kotblase nicht so voll. Aber ein Bienenvolk in der Natur überwintert auf reinem Honig.
Ich habe gerade in der Pause gelernt, dass die Biene den Honig nicht macht, sondern dass sie im Prinzip nur Nektar aufnimmt und den wieder abgibt und dann dafür sorgt, dass der Nektar quasi dehydriert wird, dass das Wasser rauskommt. Und wenn das 20% nur noch hat, dann ist der Honig fertig, könnte man sagen. Ich als Verbraucher stehe jetzt im Supermarkt und da gibt es 20 verschiedene Sorten Honig. Was ist der Unterschied? Woran kann ich erkennen, dass es auch wirklich jetzt Kleehonig ist? Oder was bedeutet kaltgeschleudert? Das sind die Fragen, die mich jetzt mal als Otto-Normalverbraucher interessieren.
Okay, machen wir zuerst das kaltgeschleudert, das geht ganz schnell. Das ist ein Begriff aus der Olivenölherstellung und ein Imker kann gar nichts anderes als bei Zimmertemperatur schleudern. Der Honig hat im Bienenvolk 35 Grad und das ist auch die Temperatur, wo man schleudert, wenn man den Honig rausholt. Das heißt, kalt wäre in dem Fall 35 Grad. Würde man es wärmer machen, würde das Wachs schmelzen und dann könnte man gar nicht mehr schleudern. Also der Begriff ist ein reiner Werbegag, weil die Leute meinen, kaltgeschleudert ist gut vom Olivenöl, dann muss es für Honig auch gut sein. Also alle diese Begriffe wie Blütenreihen und kaltgeschleudert oder von den Bienen oder vom Imker, es geht gar nicht anders. Ja? Also die Begriffe auf richtige Honiggläser findet man die gar nicht. Der Imker wird es auch nie draufschreiben. Wenn der Verbraucher jetzt wissen will, ist es wirklich der Honig, der auf dem Etikett steht, dann braucht er entweder ein bisschen Wissen, dass man weiß, Rapshonig sollte immer cremig und fast weiß sein, Akazienhonig in der Regel flüssig und hell, Tannenhonig flüssig bis cremig, aber sehr dunkel. Da ist der Verbraucher natürlich auf die Ehrlichkeit des des Verpackers praktisch angewiesen und da gibt es durchaus auch manchmal Fälle, wo man vielleicht dann kritisch sein sollte. Ein Honig, den man beim Imker kauft, ist in der Regel nie flüssig bei uns in Süddeutschland, weil jeder naturbelassene Honig in Süddeutschland irgendwann mal cremig wird. Man kann ihn zwar schonend erwärmen und wieder flüssig machen, aber bei mir gibt es normalerweise keinen flüssigen Honig, außer er ist frisch geerntet. Aber nach 3-4 Wochen wird er dann cremig.
Mit dem Erwärmen, das sollte man darauf achten, dass man das nicht über 35 Grad macht. Ist das richtig? Sonst verliert der Honig seine wertvollen Bestandteile.
Also der Honig ist halt mehr als nur eine Zuckerlösung. Im Honig sind halt durch die Biene dazugegeben halt auch Enzyme drin. Wenn die Biene den Honig aufsaugt und dann wieder abgibt, das ist wie wenn wir Speichel im Mund haben, da sind Enzyme drin, die bei uns die Stärke abbauen und bei der Biene halt die Zucker verändern. Und mit gesund ist am Honig halt das, dass es halt Dinge enthält, die zum Beispiel Enzyme sind Eiweiße und die gehen kaputt, wenn man den Honig wärmer als 35 oder 40 Grad macht. Und deswegen sollte man Honig eigentlich nicht erwärmen. Man kann natürlich Honig zum Kochen verwenden, aber wenn man einen Tee süßt mit Honig, sollte man den Tee ein bisschen abkühlen lassen, bevor man Honig reintut, sonst zerstört man eventuell die wertvollen Teile, die da drin sind.
Mhm. Schön, du hast gelernt. Das ist nämlich mein Fehler. Ich mache den Honig quasi mit kochend heißem Wasser da rein. Aber es schmeckt halt gut.
Ja, ja.
Die Qualität von dem Honig, wie kann ich die jetzt endgültig beurteilen? Also wie gesagt, wenn da jetzt draufsteht, kaltgeschleudert und so, dann ist es so ganz logisch, dass mich der Verkäufer irreführen will. Ja.
Also wenn der Honig ewig flüssig bleibt, dann ist er wahrscheinlich gefiltert. Das heißt, man hat dann alles rausgeholt, was den Honig kristallisieren lassen könnte. Also kleine Zuckerkristalle, Pollenkörner sind dann keine mehr drin. Das kann nur die Industrie. Ein Imker kann gar nicht Honig filtern. Der kann höchstens sieben, dass keine Wachsstückchen mehr drin sind. Aber zum Filtern braucht man einen Druck. Man muss den Honig unter Druck durch Filter durchpressen. Und dann ist es nur noch ein Resthonig, sagen wir mal. Das heißt, Honig, der im Geschäft flüssig dargeboten wird, der soll natürlich immer flüssig bleiben, weil wenn jetzt da ein paar Gläser irgendwelche Kristalle sind, dann sind es meistens grobe Kristalle, dann kauft es kein Verbraucher mehr. Die wollen, wenn sie am Regal stehen, lauter gleiche Gläser sehen. Mhm. Wenn man zum Imker kommt und dem sein, ich sage immer Honigregal, weil es bei mir so aussieht, wenn man zur Haustür reinkommt, dann stehen da 10 Gläser und umständlich sind alle 10 sehen unterschiedlich aus. Weil wenn wir schleudern, füllen wir das so ab, wie wir es geschleudert haben. Und da kann sein, aus dem gleichen Volk, die eine Wabe war anders als die Nachbarwabe. Weil da sind die Bienen zu einer Blüte gegangen, 8 Tage später zur anderen. Wir schleudern bloß alle 4 Wochen, 3-mal im Jahr. Und dann ist es ein Mischmasch und man muss es gar nicht mischen, denn das Faszinierende an so einem Naturprodukt ist, dass es halt nicht lauter gleiche Gläser gibt. Und die Industrie muss es aber so mischen, dass der Honig immer gleich aussieht, wenn der Verbraucher von einer Firma einen Honig kauft und kauft ein Jahr später das gleiche Produkt, dann will er auch, dass es gleich aussieht. Und das kann Honig vom Imker nicht leisten und ich möchte sagen, Gott sei Dank nicht.
Jetzt haben wir noch ein Produkt vergessen und zwar ist es das Bienenwachs, das ja auch sehr gern verwendet wird für Kerzen und alles Mögliche.
Ja, Bienenwachs ist ein Nebenprodukt in der Imkerei. Wir Imker brauchen auch Wachs für unsere Bienen selber wieder. Also ein Teil von dem Wachs wandert wieder in die Bienenvölker zurück. Damit helfen wir den Bienen, ihre Waben schneller zu bauen. Es bleibt ein bisschen was übrig, vor allem wenn Wachs mal länger in den Bienenvölkern drin war. Dann können wir auch mal uns erlauben, ein paar Kerzen draus zu machen. Aber das ist immer nur ein ganz, ganz kleiner Bereich. Wir müssen auch schauen, dass wir unser eigenes Wachs bei uns behalten. Wir kaufen eigentlich heute kein fremdes Wachs mehr, weil wir nicht wissen, ob da irgendwelche Rückstände von Chemikalien drin sind. Deswegen ist unser auch relativ neues Ding eigener Wachskreislauf. Wir verwenden unser Wachs selber und geben es nur her, wenn wir zu viel haben.
Und als wildes Volk, woher kriegt die Biene da das Wachs?
Ja gut, zunächst mal muss sie es selber herstellen. Also die schwitzt es aus. Also wenn der Mensch zum Beispiel schwitzt unter der Achsel und da wird es feucht, dann ist bei der Biene, dass wenn sie schön warm ist und arbeitet, dass dann in einem bestimmten Alter am Hinterleib, zwischen den Hinterleibsringen einfach Wachs rauskommt. Und das nimmt sie sich mit ihren Füßen ab, knetet es mit dem Mund und macht da ihre Waben draus.
Okay. Wenn die Biene stirbt, stirbt die Menschheit aus. Ich sage jetzt gleich mal, ist es so oder?
Also man legt diese Worte Albert Einstein in den Mund, hat er wahrscheinlich so selber nie gesagt, wurde inzwischen recherchiert, aber es ist schon so, dass Bienen mehr machen als nur Honig, denn sie sind ja auch für die Bestäubung von Kulturpflanzen zum Beispiel wichtig, natürlich auch für Blumen, die in der Natur so blühen. Blumen und Bienen sind ja, oder bestäubende Insekten, nicht nur die Honigbiene, sind ja zusammen entstanden vor 400 Millionen Jahren. Das ist ein Zeitraum, den sich der Mensch gar nicht vorstellen kann. Und die sind voneinander abhängig. Und so sind Landwirte, die Kulturen haben, die auf Bestäubung angewiesen sind, wie Raps oder Obst oder Beeren, die sind auf Bienen angewiesen und deswegen wird auch die Imkerei sogar von Staatswegen her gefördert, weil das mit auch wichtig ist, damit unsere Landwirtschaft funktioniert.
Und jetzt wollte ich nochmal auf den Imkerverein in Ulm eingehen. Sie haben ungefähr 200 Mitglieder, haben Sie mir erzählt. Davon ist nur einer ein Profi, die anderen sind alles Amateure, also Hobby-Imker.
Ja, also Berufsimker gibt's schon, aber es sind weit verstreut, denn Erstens ist es sehr anstrengend, man braucht 400 Bienenvölker, um wirklich das beruflich machen zu können, dass man auch davon leben kann. Es ist ein Ausbildungsberuf, man kann auch einen Meister machen in der Imkerei, aber die meisten machen es als Hobby. Bei uns sind es, sagen wir mal, von 200, 199 und die haben im Schnitt etwa 7 Bienenvölker.
Und wenn ich mich jetzt an den Verein wende, also wenn ich jetzt Interesse bekommen habe, wie wende ich mich an den Verein?
Na gut, am besten übers Internet natürlich. Wir haben eine eigene Homepage, www.imker-ulm.de, und da findet man alle Kontaktadressen, alle Termine, und entweder man schaut mal vorbei oder man meldet sich für einen Kurs an oder man guckt, ob es vielleicht gerade günstig auf unserer Börse was zu erben gibt's. Immer wieder mal hört ein Imker auf. Muss man allerdings vorsichtig sein, dass man keinen alten Gruß bekommt. Es gibt ganz vielfältige Möglichkeiten, mit der Imkerei Kontakt aufzunehmen. Oder man hat einen Nachbar, der Bienen hat. Man hat ein Grundstück. Man denkt, da gehören eigentlich sowieso Bienen dazu. So ging es mir zum Teil. Ich hatte einen Garten und mit Streuobstwiese, und da war mir klar, da gehören eigentlich Bienen drauf.
Und momentan fördert die EU sogar das Anfangen der Imkerei.
Ja, also die ersten 5 Jahre, wenn man anfängt, kann man jedes Jahr von manchen Geräten, die man kauft, vor allem die teureren Geräte wie eine Honigschleuder oder die Bienenkästen an sich, sich bis zu 30% bezuschussen lassen. Das ist durchaus eine lohnende Geschichte. Man wird nicht deswegen mit der Imkerei anfangen, aber der Staat unterstützt einen wirklich durch Zuschüsse, die dann, wenn man sich die Dinge gekauft hat, am Ende des Jahres bar ausbezahlt werden.
Jetzt habe ich noch ein Stichwort, das mir auf der Zunge brennt, und zwar Killerbienen. Aha. Was hat's mit Killerbienen auf sich?
Okay, also wir haben eigentlich keine Killerbienen. Man braucht vor unseren Bienen auch keine Angst haben. Wenn wir am Lehrbienenstand Schulklassen haben und Kindergartengruppen, das sind jährlich etwa 50 Gruppen. Dieses Jahr, also ist ja jetzt vergangen, jetzt läuft ja nichts mehr, ist kein einziges Kind gestochen worden. Killerbienen sind eigentlich Bienen in vor allem Mittelamerika, wo man aus Versehen mal südafrikanische Bienen mit eingekreuzt hat. Und da hat sich herausgestellt, dass die dann aggressiv geworden sind. Bei uns in Deutschland züchtet man schon seit langem die Bienen so, dass man nur von, sagen wir mal, stechunlustige Völker weitervermehrt. Also wenn wir ein Volk haben, das etwas aggressiver ist als die anderen, das heißt aber noch lange nicht, dass die auf einen zufliegen, dann wird von dem Volk nicht weiter gezüchtet. Und so hat man die letzten 40 Jahre eine sanfte Biene bei uns eigentlich hingekriegt, die sogar so verträglich ist, dass man auch in kleineren Grundstücken imkern kann, ohne dass der Nachbar jetzt verstochen wird.
Okay, dann würde ich sagen, wir sind so ziemlich am Ende unserer Sendung, und ich bedanke mich recht herzlich für das interessante Gespräch und die vielen Informationen, die Sie uns mitgebracht haben. Und für alle Interessierten, geht auf die Webseite des Imkervereins Ulm. In Neuem wird es wahrscheinlich auch eingeben. Da werdet ihr wahrscheinlich auch ein bisschen Kontakt haben und zusammenarbeiten, klar. Ich war Klaus Schmidtke am Mikrofon. Mein Gast war Martin Denoir, der Vorsitzende des Ulmer Imkervereins, und die Technik hat die Nadine Zielinski gefahren. Bis zur nächsten Plattform. Tschüss.